Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Spielereien, das bin ich, der liebe Justin Hombach und der
Fabian Hartzack. Servus Justin, servus liebe Zuhörer.
Hallo Fabian, hallo alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. So, wir haben heute wieder einen Gast parat, den wir schon länger nicht mehr da hatten, wie uns vorhin aufgefallen ist. Ein sehr gern gesehener Gast, ein großer Fan bei euch in den Umfragen, die wir jetzt ein Jahr lang laufen haben, weil der liebe Justin ja auszusehen das Jahresabo gekauft hat und nicht das Monatsabo von der Umfrage. Und aus wäre so ein Schwuppdiwupp mal 300 Euro weg waren. Naja, passiert, dafür nutzt ihr das ja auch gut. Naja, auf alle Fälle, hier wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien ist der liebe Michi Wagner. Hallo Michi.
Hallo, es ist meine große Ehre.
Schön, dich mal wieder da zu haben.
Genau. Sehr schön, dich wieder hier zu haben, genau. Wir haben dich hier eingeladen, weil wir mit dir zusammen über das Thema Vorbereitung für die Bühne sprechen wollten. Was muss man eigentlich vor der Bühne alles so machen im Profibereich, vielleicht aber auch im Amateurbereich, um dann genug vorbereitet zu sein auf der Bühne, um ready zu sein für die Bühne, um dort richtig abzurocken. Und ein Anlass, warum wir dich jetzt auch explizit dazu eingeladen haben, ist, weil du ja neuerdings auch ein größeres Live-Projekt bei dir am Mann hast, mit dem du ja ziemlich viel am Spielen bist. Oder man sieht es auch bei Instagram immer, wie oft du auf der Bühne stehst und deine geilen Soli da abrockst. Und zwar spielst du jetzt bei La Brambas. La Brambas, La Brambas. Oh,
La Brass Bandas. Man kann sagen, bei den Labras Bandas oder einfach bei Labras Banda.
Labras Banda. Lass uns doch erstmal kurz darüber reden. Was ist es genau? Wie bist du da reingekommen? Was ist da so deine Aufgabe?
Genau. Ja, es waren mal wieder die verschlungenen Wege des Musikgeschäfts. Ich habe tatsächlich den Bassisten von Labras Banda, den Fabi, den habe ich schon. Wir folgen uns seit 2019 gegenseitig auf Instagram, als ich mal mit meiner lokalen Soul- und Blues-Band Vorband machen durfte für Labras Banda in Dachau, in meiner Heimatstadt, in so einem großen Festzelt. Und dann habe ich noch mit dem Tobi Weber, einer der zwei Schlagzeuger von Labras Banda, zwei Cover-Gigs gespielt. Und das waren eigentlich meine zwei Connections. Und als denen ihr Gitarrist abhanden gekommen ist, mein Vorgänger, der Jules, war ich dann sozusagen der Nächste in der Liste, der für die Sinn gemacht hat.
Sehr cool. Labras Banda ist was musikalisch gesehen nochmal genau? Eine Ska-Band, oder?
Boah, das kann man so gar nicht sagen. Es ist auf jeden Fall eine Brass-Band. Also es ist geil, die Bläser stehen im Vordergrund. Das macht es auch ziemlich einzigartig. Du hast eben eine fette Brass-Section, um die alles geht, und eine Rhythmusgruppe dazu. Das sind so diese zwei Pole in der Band. Und stilistisch ist es tatsächlich viel Ska, viel Reggae, aber es ist eigentlich auch alles andere dabei. Also viel Rock auch, viel mit Punk, viel mit Punk-Attitude. Stilistisch ist echt ein wilder Mix, der hauptsächlich aber auf einfach eine geile Party abzielt. Und natürlich alles auf Bayerisch.
Nice, okay. Ja, das ist ja geil. Okay.
Das macht's sehr interessant, ja. Es ist eine Sprache, die mir nach wie vor sehr fremd erscheint. Ich hatte jetzt auch in letzter Zeit ja viel mit bayerischsprachigen Menschen zu tun gehabt oder spielen Bands mit Leuten aus Nürnberg und aus Landshut. Und wenn die mal untereinander anfangen, so richtig bayerisch zu reden, da bin ich auch komplett raus. Da verstehe ich auch gar nichts mehr.
Das ist sehr schwer, das stimmt.
Ja. Wenn es dich beruhigt, das ist ja tatsächlich auch sehr, sehr schneller Gesang oft, weil die Nummern sehr, 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 sehr schnell sind teilweise. Ich verstehe auch nicht immer alles. Und okay. Ich komm von hier.
Okay, Gig. Gehen wir mal rein ein bisschen in diese Live-Materie oder auch eben in diese Situation, in der wir alle ja schon mal irgendwie auch drin waren. So, man wird für eine Band engagiert, man kommt eine Band rein, die aber auch schon eine bestehende Band ist, die vielleicht auch schon ein gewisses Repertoire hat und vielleicht auch schon ein bisschen Geschichte halt mit sich trägt. Also jetzt nichts, wo man was Neues gründet, sondern wo man was reinkommt und man auch vielleicht eine gewisse Stilistik sich neu drauf schaffen muss oder auch so ein bisschen Respekt zollen sollte, so einer gewissen Stilistik oder einem bestimmten Gitarristen gegenüber. Wie war das denn bei dir, Michi, damals mit Labras Banda? Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt.
Total richtig, ja.
Sehr gut. Labras Banda. wie viel Arbeitsaufwand oder was für eine Art von Arbeit hatte ich denn da erwartet, als es hieß, okay, du bist jetzt mit drin, du steigst jetzt mit ein? Ging das relativ flott, dass du es halt hieß, okay, hey, in den nächsten 3 Wochen musst du jetzt alle Songs lernen, so wie es ja auch oft im Business ist? Oder hattest du genügend Zeit, dich da stilistisch auf alles für vorzubereiten?
Ich hatte wirklich länger Zeit, weil der Anruf kam im November letzten Jahres und der Live-Mitschnitt, den ich bekommen habe, der kam, glaube ich, im Dezember und die ersten Proben, also wir haben 2 Probephasen gehabt, 3 Tage, die waren erst im März. Okay. Und die Zeit habe ich mir aber auch genommen, weil ich ja wirklich im besten Fall schon bei der ersten Probe alles auswendig können will. Alles, was ich halt vorbereitet alles, was ich halt vorbereiten kann, was in dem Live-Mitschnitt drin ist. Und ich möchte eigentlich im besten Fall das schon wirklich in Fleisch und Blut haben und nicht noch überlegen müssen, welcher Part jetzt kommt. Und bei einem 2-Stunden-Set ist es selbst in der Zeit, ist mir das gar nicht so einfach gefallen, vor allem, weil viele Stücke auch, sagen wir mal, an der Oberfläche ein bisschen ähnlich sind. Und du vor allem auch beim Live-Mitschnitt merkst, das ist so, glaube ich, die Spezialität von La Brassbanda, ist, dass die Stücke sehr frei gespielt werden. Oh. Also das heißt, da sind die Nummern nicht in dem Sinne gecheckt, dass die jeden Abend gleich sind, wie bei vielen anderen großen Produktionen, sondern es ist jeden Abend anders und das merkst du auch an dem Live-Mitschnitt. Das heißt, ich habe mir gedacht, oh, ich muss die so in Fleisch und Blut haben, dass ich auch schon spontane Änderungen mittragen kann, ohne dass ich mit 3 Fragezeichen über dem Kopf auf der Bühne stehe. Also das heißt, ich habe einfach da... Also es war eigentlich die Vorbereitung eine reine Fleißarbeit. Ich habe einfach so oft, wie es geht, mit diesem Live-Mitschnitt mitgespielt und mich versucht, in das Feeling reinzufühlen. Und was relativ neu war, dass das so schnelle Mucke ist, weil ich habe bisher noch nie so schnelle Mucke gespielt. Alles, was so in meinem Repertoire ist, ist ja oft so mit Tempo oder langsamer, so Blues und Rock und so. Und da war es auf einmal, mich in dieses schnelle Ska-Feeling reinfühlen. Also es war eigentlich viel, ja, ein Gefühl dafür zu entwickeln.
Mhm, mhm. Ich glaube, das ist so einer der Key-Elemente, wenn es darum geht, sich für, ich sag mal, neue Bandprojekte vorzubereiten, ist, die Songs so zu initialisieren und zu verinnerlichen, dass man echt gar nicht mehr drüber nachdenken muss, im besten Fall.
Genau.
Weil ganz viele andere Faktoren auf der Bühne ja auch dann auf einmal dazukommen, über die man erstmal vielleicht gar nicht drüber nachdenkt, wenn man bei sich zu Hause in seinem Studio sitzt. Ich gebe mal Fabian, was hast du denn da noch für, ich sag mal, Art und Weise, oder wie gehst du denn daran, wenn es darum geht, mal Songs richtig auf die Innereien auswendig zu lernen?
Ich mach's genau wie Michi. Also wenn die Zeit da ist, versuche ich halt extrem viel die Sachen zu hören, erstmal im Vorhinein. Das finde ich super wichtig, um einfach unterbewusst mitzubekommen, was passiert da. Na, wenn du die dann, früher bin ich ja noch mal ein bisschen mehr draußen spazieren gewesen, habe ich mir immer die Kopfhörer aufgesetzt und eine Stunde bin ich dann hin und her gelaufen und habe dann Musik gehört. Und das ist natürlich optimal, wenn du dich vorbereiten willst, weil dann hast du es mehr oder weniger, du kennst die Abläufe schon so ein bisschen und dann setzt du dich ans Instrument, dann ist es eigentlich nur noch halb so wild. Ganz schwierig finde ich, on the fly mal eben, okay, hier ist der Song, jetzt nimmst du die Gitarre, hörst den ersten Part raus. Ich bin kein Freund davon, weil das so meiner Meinung nach für mich kontraproduktiv ist. Ist super schweres Lernen für mich. Wenn ich den Song nicht vorher kenne und ich mache das Part für Part, macht mir das auch nicht so viel Spaß. Ne? Und es ist schwieriger, weil du den Song ja eigentlich gar nicht kennst und du hörst den erstmal so partiell raus und checkst erstmal. Aber ich finde es immer cooler, wenn du tatsächlich die Zeit hast, dir das vorher reinzuziehen. Also ja, ich bewundere die Leute, die das so in, keine Ahnung, 3-4 Tagen sich ein komplettes Set drauf schießen. Da wäre ich nicht der richtige Mann für. Definitiv nicht.
Ja, man verliert dann natürlich den Kontext, ja, des Songs. Oder man, genau, kann auch den Song, wenn das so schnell passieren muss, auch gar nicht richtig genießen in der Musik, weil du verknüpfst mit dem Song immer direkt erstmal Arbeit. Wenn du weißt, das muss in 3 Wochen irgendwie stehen, dann hast du wenig Zeit, dich mit der Musik so ein bisschen vertraut zu machen oder auch bekannt zu machen, nochmal ein bisschen auf einer emotionalen Ebene auch. Aber dafür gibt's ja auch alles kleine Tipps und Tricks und auch kleine, ich sag mal, vielleicht kleine coole Tools, die der Zuhörer auch anwenden kann, wenn es darum, bei ihm auch darum geht, Songs zu lernen. Michi, würdest du sagen, gibt's irgendwie so eine kleine Spezialität, wo du sagst, so gehst du immer ganz gerne an Songs lernen ran, oder das ist so ein Punkt, der dir immer gerne viel hilft bei, oder vielleicht auch bei schwierigen Passagen oder bei sonstigen Sachen?
Ich glaube, das ist wirklich so von Gig zu Gig unterschiedlich. Weil was ich auch gerade noch anmerken wollte, es gibt ja auch einen Punkt des Übervorbereitens, wo du dann so dich so gut vorbereitest, dass du dann in eine Probe total verkopft gehst und dich gar nicht mehr spontan einstellen kannst, weil die Band spielt, also viele Bands spielen ja auch nicht jeden Abend total gleich. Und wenn du dann das schon völlig eingraviert hast, wie jetzt das Feeling auf dem Live-Mitschnitt war, und dann ist aber ein bisschen anders, es ist vielleicht ein bisschen langsamer, ein bisschen schneller, dass man sich das bewahrt, dass man auch noch spontan sich einstellen kann, das ist, glaube ich, auch wichtig. Und es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob du dich auf einen Cover-Gig vorbereitest, wo du mit einem iPad da stehen darfst, dann ist es natürlich viel, viel schneller. Ich habe da über die Jahre meine Art entwickelt, wie ich mir Sheets schreibe, dass ich da chillig durchkomme. Und dann gibt's natürlich einen Gig, wo du natürlich nicht mit iPad dastehen kannst. Wenn du mit einem coolen Künstler auf die Bühne gehst, kannst du natürlich nicht dein komisches Cover-Gig-iPad da vorne hinstellen. Und dann, dann musst du natürlich alles auswendig sitzen. Dann gibt's natürlich so super gecheckte Produktionen, wo du dich wirklich gar nicht zu viel vorbereiten kannst, weil es wirklich jeden Abend gleich ist. Und dann in meinem Fall bei Labras Banda, musst du dir halt im Hinterkopf immer bewahren, okay, ich bereite mich jetzt vor, aber es kann komplett anders sein in der echten Situation. Also da würde ich sagen, behaltet euch ein bisschen die Freiheit, dass ihr die Gigs auch unterschiedlich vorbereitet und spürt, was die Band, in die ihr da reinkommt, wahrscheinlich verlangt und nicht verlangt.
Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das so sehr dran liegt an, ich sag mal, der Übervorbereitung, aber vielleicht der Überverkopfung an Vorbereitung. Ja, voll. Ich nenne es mal so, weil ich habe auch schon Musiker kennengelernt, auch gerade aus dem Amateurbereich. Ich habe zum Beispiel mit einem Bassisten zusammengearbeitet, der wirklich auch dann die Songtexte analysiert hat und gelernt hat und ins Deutsch übersetzt hat und sich da vom Kopf her so festgefahren hat an Kleinigkeiten, die aber letzten Endes mit der Musik nichts zu tun hatten.
Ja.
Und ich mir dachte, entspann dich mal, arbeite lieber an der Musik itself und dann kannst du auch lockerer auf der Bühne sein. Weil auf der Bühne war der dann auch so nervös, so angespannt, so aufgeregt, weil er im Vorhinein schon mit dem Kopf so starr bei so manchen Punkten war.
Ja.
Ich glaube, das ist sehr wichtig, da auch entspannt zu sein.
Weil wenn du wirklich sagst, du gehst dann so in die Detailtiefe rein, das heißt natürlich dann auch, du musst wahnsinnig viel du kommst in das Gefühl, dass du wahnsinnig viel auswendig abdrücken musst. Und wenn du dann sozusagen in diesem Vortragsmode bist und du hast dir 5 Millionen Sachen auswendig gemerkt und musst die abdrücken, ja, natürlich bin ich dann in meinem Kopf und bin völlig verkopft und kann mich schlecht auf die Band einstellen. Wohingegen, wenn man sagt, okay, ich lerne den Song und ich kriege ein Gefühl für einen Song, aber ob ich jetzt mal das Lick spiele oder ob ich ein anderes Lick mal als Filler spiele, das lasse ich mir offen, dann ist es viel einfacher natürlich, sich mit den anderen zu connecten auf der Bühne.
Ist ja auch viel natürlicher, ne? Darum geht's ja auch, soll ja auch natürlich bleiben. Ne?
Genau. Es gibt vor allem auch, ich finde, so ein schönes Gefühl, wenn du in die Probe gehst, eine erste Probe mit Menschen, mit denen du vielleicht noch nie vorher Musik gemacht hast, die vielleicht diese Musik schon seit Jahren machen, die auch vielleicht vom Level her nochmal einen Ticken höher als du sind von der Erfahrung, vom Skill her. Und dann kommst du in die Probe, du bist sehr gut vorbereitet und du merkst, und du bist der Vorbereiteste von allen. Das ist immer so
das Schönste
für dich, wenn du merkst, weil klar, die anderen spielen das seit 20 Jahren und wenn du merkst, ey, die sind locker, die sind cool, das heißt jetzt nicht, dass die schlecht sind, aber dass auch da in der Probe vorkommen kann, dass der Schlagzeuger mal einen Part vergessen hat oder dass der Bassist nochmal bei dir nachfragen muss, wie der Akkord geht. Ich finde, da fühlt man sich danach auch so, okay, gut, ich muss mir echt, das nimmt viel Druck weg. Das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn man merkt, hey, auch die anderen Musiker sind halt auch einfach nur Menschen.
Ja, und so. Das habe ich öfter mal so bei Cover-Gigs erlebt, weil ich da immer so relativ, gerade wo ich da reingekommen bin, früher in diese Coverband-Welt, da war ich schon wirklich sehr bedacht drauf, dass ich überall einen relativ guten Eindruck hinterlasse und war immer ziemlich gut vorbereitet mit meinen Sheets und habe dann echt oft gemerkt, okay, ich bin gerade der am besten vorbereitet ist. Ja, aber auf manche anderen Sachen kann man sich auch nicht vorbereiten. Also wir haben jetzt 20 Shows gespielt, so ungefähr mit Labras Banda. Und ich lerne aber die ganze Zeit dazu, und zwar Punkte, die ich gar nicht wusste, dass die relevant sind, weil das in dem Fall so eine spezielle Band ist, weil du für Bläser spielst. Also du bist nicht die Rhythm Section, die mit Bläsern zusammen irgendeinen Sänger unterstützt oder so, sondern die Bläser sind der Star in dieser Band. Und da musst du Punkte beachten, die gibt's in keiner anderen Band. Zum Beispiel, dass du das, dass du von deinem Timing her, von der Art, wie du Rhythmus spielst, halt extrem, nicht immer mit deinem Ohr bei Drums und Bass sind, sondern immer mehr bei Bläsern. Und da lerne ich bei jeder Show, lerne ich dazu, cool, wie ich besser mein Phrasing auf jetzt eine Trompete oder so abstimme. Und da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, als ich mich da mit dem Live-Mitschnitt vorbereitet habe. Da habe ich, wie wir es wahrscheinlich alle tun, vor allem geschaut, dass ich tight bin mit Bass und Drums. Und dass halt die Parts einigermaßen passen, aber dass du dich jetzt genau auf das Mikro-Timing von der Horn-Section einstellst, da lerne ich jetzt immer noch, wie ich das genau mache und wo live mein Ohr hinwandern muss, damit es geil wird.
Ja, das lernt man ja auch oft dann eben im Live-Kontext, weil was ganz viele Leute auch aus dem Amateurbereich nicht sehen ist, wie wenige Proben es in einem Profibereich gibt.
Ja.
So, dass das halt eben nicht so ist, man trifft sich ein halbes Jahr, jedes Wochenende, jeden Samstag, bereitet sich drauf vor. Nee, wir haben ja unseren Discord-Kanal hier von Let's Talk Guitar. Für jeden, der daran interessiert ist, den Link findet ihr natürlich auch wieder in der Podcast-Beschreibung. Da wird auch gerne diskutiert. Es gibt Challenges und viele, viele Leute sind da am Start. Sehr, sehr coole Community. Und ich hatte da mal mit Nico Schliemann mal über eben so diese Profi-Live-Geschichte gesprochen. Und auch das jetzt zum Beispiel mit der Power-Metal-Band, mit der ich jetzt auch auf Tour bin, dass wir da eine Probe bisher hatten. Ja. Und da haben auch gesagt, wie eine Probe. Ja, Nico hat auch gemeint, du hast halt oft manchmal nur eine Probe. So, ich finde ja oder zwei Proben und dann live auf geht's.
Ich finde ja schon, dass eine Probe schon absoluter Luxus ist.
Ja, ja, voll. Es geht ja so viel darum, sich eben zu Hause vorzubereiten und dann, also je nachdem auch welches Setting, ich glaube, das ist bei euch auch nochmal ein bisschen spezieller, weil da halt eben so viel anders passiert live, aber ich glaube, gerade wenn du so wirklich sehr ausgechecktes Pop-Stadion-Setting hast, wo du wirklich weißt, mit Klick, die Abläufe sind alle gleich, die müssen auch gleich sein, weil so viel Visuelles noch daran hängt und Tänzer und Background-Sänger und keine Ahnung was. Ich glaube, dann brauchst du auch, dann reicht es auch, wenn du quasi die Information zu Hause hast, du bereitest dich drauf vor und bereitest dich so gut drauf vor, dass du halt einfach nur auf der Bühne stehen musst und spielen musst, so. Ich mag Proben insofern aber immer noch ganz gerne einfach auch, um den Vibe mit den anderen Musikern kennenzulernen, das so, weil das hilft mir auch zu wissen, wie kann ich live mich bewegen. Das ist, finde ich, immer ein sehr schöner Relief, wenn man merkt, es ist so wie beim ersten Date, die erste Live-Show, wenn man da merkt, der Vibe ist gut. Der Vibe ist gut, voll. Das funktioniert und man muss sich nicht verstellen. So, ich bin auch jemand, der sich auf der Bühne sehr viel bewegt, der gerne rumspringt, der gerne viel Action macht. Ich mag das gar nicht, irgendwo in der Ecke zu stehen und drüber nachzudenken, was tue ich hier gerade, sondern ich bewege mich gerne viel. Und wenn du dann mit einer Band unterwegs bist und du merkst, das hatte ich bei Rhapsody halt gehabt, bei der ersten Show, wow, der Bassist flitzt hier rum, der Sänger macht Party mit mir, das ist halt einfach echt ein saugut vibendes Gefühl dann. Ja, wenn das halt einfach homogen ist und funktioniert.
Das macht dann auch viel mehr Spaß.
Ja, natürlich, natürlich. Also ich hatte letztens in einer anderen Metalband gespielt, die so sehr teutonischer Accept Udo Kind of Metal war. Okay. Also wirklich deutscher Metal. Und da hieß es, nee, der Bassist, der muss immer im Hintergrund bleiben. Der darf nicht zu sehr im Vordergrund sein. Und du als Rhythmusgitarrist, du hast 3 Moves zu machen. Mehr darfst du nicht machen. Okay, das ist okay, ich bin hier nur Aushilfe, okay, aber das wäre nichts für die Ewigkeit bei mir. Wie ist es bei mir mit Labras Banda jetzt, als der Gitarrist eine andere Rolle hat? Wird dann auch schon gesagt, ey, hier ist dein Spot, hier kannst du nach vorne gehen oder darfst du dich frei auf der Bühne bewegen und darfst mal an die Trompeter rankuscheln oder keine Ahnung was? Oder ist das schon, oder wurde das nie klar kommuniziert, sondern es war einfach von vornherein klar, okay, so gibt es die gewissen Richtlinien, das ist halt einfach nur normal, dass man das auch checkt und dass man den Raum ein bisschen lesen kann.
Ich habe wirklich die komplette Freiheit. Das ist, und klar, da kommt dann auch die Verantwortung mit. Also wenn der Stefan, also Stefan Dettel, der ja quasi der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Band ist und der Frontmann, der bringt dir wirklich als Musiker sehr viel Vertrauen entgegen und du kriegst keine Vorgaben in keiner Weise, nicht was deine Sounds angeht, nicht was das deine Parts angeht. Wenn der dich auswählt als Mitmusiker, dann vertraut er dir und die anderen vertrauen dir auch und du kannst machen, was du willst, sei es spielerisch oder sei es als Show. Es wird dir sogar ans Herz gelegt, hey, du kannst experimentieren, du musst nicht jede Show gleich spielen, du kannst Sachen ausprobieren. Und auch showmäßig, ich bin nicht an dem Platz verhaftet, ich kann machen, worauf ich Bock hab. Ich bin ja tatsächlich selber ein Fan, eigentlich, von dem, was du gerade beschrieben hast, nämlich, dass man so auch die Show ein bisschen diszipliniert macht. Ich bin ja so ein riesen AC/DC-Fan und ihr wisst, wie es da ist, 3 stehen hinten drin, ja, wie eine Bank, die gehen nur 2 Schritte vor, wenn sie Background-Vocals machen. Und es gibt zwei Showleute, in Angus und Brian, und das ist komplett disziplinierte Show. Und dadurch ist es aber total klar fürs Publikum. Das mag ich eigentlich total gern.
So. Absolut, ja.
Und bei Labras Banda mache ich schon mehr. Also da mache ich schon viel Show. Schau aber auch, dass natürlich intuitiv auch, wenn jemand anderen seinen Spot hat, dann laufe ich nicht wie von der Tarantel gestochen über die Bühne, sondern dann bin ich im Hintergrund. Halt einfach read the room, und wenn das Trompetensolo ist, hey, dann stehe ich schön hinten drin. Mhm. Und wenn ich einen Spot habe, Mann, dann schaue ich
das nach vorne.
Voll. Und ja. Und es ist natürlich auch immer ein Balanceverhältnis zwischen sauber und geil spielen und über die Bühne hopsen, und das muss man auch immer austarieren. Ich glaube, am Anfang bei den ersten Shows, da habe ich es zu sehr in Richtung Show getrieben, so dass ich mich dauernd bei meinen Pedals vertreten habe und irgendwelche Delays angelassen habe, die es gar nicht in irgendwelchen Funky Parts braucht. Da habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich wieder einen Schritt zurückschalten, jetzt konzentriere ich mich mal eher auf Spielen. Und wenn ich dann wieder safe bin, dann mache ich wieder ein bisschen mehr Show. Aber ja, es ist mit großer Freiheit kommt große Verantwortung.
Das ist ein guter Spruch.
Ja, ja.
Das ist ein guter Spruch.
Ja, ist so.
Man guft sich da ja auch so ein bisschen ein, eben mit der Zeit. Aber ein ganz interessanter Punkt, wie du es gerade gesagt hast, da gebe ich dir auch vollkommen recht, so eine disziplinierte Show macht in vielen Bereichen Sinn. Zum einen fürs Publikum. Ich habe zum Beispiel mal bin mit einer Metal-Band relativ gut befreundet namens Avatar, und bei denen ist das ganz genau choreografiert, wann wer headbangt und wie geheadbangt wird.
Krass.
Und so. Okay. Aber das macht fürs Publikum. Ja, es macht fürs Publikum aber so viel aus. Wenn du siehst, wie drei Leute gleichzeitig im selben Rhythmus headbangen, du willst auch headbangen.
Ja.
Das macht sau viel aus. Und auch als Musiker, stimmt, gebe ich dir vollkommen recht, gibt es dir auch eine gewisse Sicherheit, weil zum Beispiel bei Megalife ist das so, wie da rennen wir alle unkoordiniert über die Bühne. So, das ist auch so, weil der Bassist ist eigentlich auch Frontman in einer anderen Band, und das ist eher selten, dass der Bassist so viel Action zeigt. Das macht Spaß, aber ich bin mit dem Kopf nie bei der Musik. Ich bin mit dem Kopf immer bei, wo steht der Bassist gerade? Was macht gerade der andere Gitarrist? Wo stelle ich mich hin? Wie kann ich mich jetzt bewegen? Es ist so ein bisschen Improvisation in Form von Tanz und gar nichts mit der Musik
Geil. Zu tun.
So, gehe ich jetzt zum Schlagzeuger? Oder gehe ich nicht, bleibe ich jetzt ein bisschen hinten? Die anderen beiden headbangen. Ich sollte auch headbangen. Darum geht es in meinem Kopf ab. Aber damit das funktioniert, muss ja auch die Musik erstmal richtig, richtig sitzen.
Und absolut. Ich glaube,
da kuft man sich halt erst nach ein paar Jahren so ein bisschen ein. Oder halt nach ein paar Shows, meinte ich, halt so ein bisschen ein. Ja. Gehen wir mal auf so die grundlegenden Skills ein, die man braucht, um sich so richtig gut vorzubereiten. Weil ein Punkt hat der Michi auch ganz am Anfang schon angesprochen, den ich auch manchmal bei Bands schwierig finde, ist, wenn Parts oder wenn Songs in der Oberfläche sehr gleich sind. Wenn du vier Songs hast, die alle die Akkorde A-Moll, F-Moll, R-Moll, F-Dur, G-Dur haben, aber halt in unterschiedlicher Reihenfolge.
Das ist das Schlimmste. Ich finde das wirklich das Allerschlimmste. Also sind da nur drei Akkorde, aber
Kopf. Genau. Das ist so. Was würdet ihr sagen, sind so wichtige Skills vor der Show, die man haben sollte, die einem helfen, in live den Kopf auszuschalten und eben sich auf das Live-Spielen zu konzentrieren und das auch zu genießen? Fabian, legen wir mal mit dir los. Was würdest du sagen, sind so Skills, die dafür wichtig sind?
Na gut, erstmal natürlich die Vorbereitung, darüber haben wir ja gesprochen. Das ist somit der wichtigste Punkt. Ich glaube auch, das Zwischenmenschliche finde ich super wichtig in einer Band. Das ist mir fast noch wichtiger wie, die Performance würde ich jetzt nicht sagen, ist Quatsch.
Auf alle Fälle. Gehen wir mal ein bisschen noch vor die Band auch ein, also wirklich auf dir selber. Was sind so die Skills in dir, die da wichtig sind, dass du auf der Bühne dann entspannt sein kannst?
Naja, also für mich ist wichtig, ich weiß genau, was ich tue, was für Sounds ich benutze, was für eine Gitarre ich benutze, was ich spiele, wo ich meine Freiheiten habe, was ich einsetzen kann, was ich lieber lassen sollte. Aber ich mache das eigentlich mehr oder weniger sehr intuitiv. Vielleicht habe ich früher darauf mehr geachtet, aber ich habe da jetzt nicht so einen speziellen Skillset, den ich abrufe oder so. Das ist jetzt schwer irgendwie so
Michi, was würdest du Leuten raten, wenn es darum geht, okay, welche Skills sind wichtig, damit man sich schnell, ich sag mal, für so eine Live-Szenario vorbereiten kann und auch, dass man schnell ready ist?
Meinst du jetzt sagen wir mal, am Showtag vor der Show oder?
Nee, ganz
vor,
ganz
vor dem Proberaum davon. Quasi.
Die vor dem Proberaum quasi. Die Skills, die man sich so zu Hause vor der Show generell antrainieren sollte oder antrainieren kann, die helfen können, dass man dann live ready ist, sag ich mal.
Oh, das ist echt eine komplexe Frage, weil natürlich zum einen die musikalischen Skills, dass du dich halt schnell reinhören kannst. Also dass du, ich glaube, dass du dein Gehör an den Punkt bringst, wo du zum Beispiel, wenn du einen Mitschnitt kriegst und du hörst einen Gitarristen, dass du relativ schnell lernst, in welcher Lage spielt der, welche Voicings benutzt der. Auch wie kannst du einen Sound kreieren, der dem nahe kommt oder nicht unbedingt dem, vielleicht auch nicht dem nahe kommt, was der macht, sondern was funktioniert, was diese Rolle einnimmt. Also dass du solche Dinge so viel gemacht hast, dass du sie im Gespür hast. Und dann musst du auch nicht groß bei irgendwem nachfragen, hey, wie wird der das gespielt, sondern du kannst selber dir raushören, was passiert. Oder wenn es auch gar keine Vorlage gibt, dass du halt fit bist in Sachen Voicings und dass du relativ schnell hörst, wo ist dein Your Place to Shine als
wo, wie ist auch die Bandbesetzung, ist ja auch immer wichtig, ne?
Genau. Und wie muss dein Timing sein? Das sind so die musikalischen Sachen. Und dann würde ich sagen, gibt's auch noch die psychologische Ebene, eben, dass du dann diese Sachen austarierst. Genug Vorbereitung versus Übervorbereitung. Irgendwie, dass du nicht cocky reingehst, überheblich, aber auch nicht eingeschüchtert bist. So, das sind so ganz viele Faktoren, wo ich auch jedes Mal neu am Struggeln bin, dass du zum Beispiel, du kriegst einen Call von einer Band, die du selber total gern magst oder die echt eine große Nummer sind, dann besteht, oder bei mir besteht dann immer die Gefahr, dass ich dann irgendwie eingeschüchtert reingehe und mich gar nicht traue, richtig abzuliefern. Oder du denkst, okay, ja, ist ja eh nur ein Cover-Gig und das bereite ich jetzt nur so halbarschig vor und dann wird der, ist es aber eine saugeile Band und du bist scheiße vorbereitet. Das ist auch kacke irgendwie. Also, das ist irgendwie immer so ein, bei allem so ein goldenen Mittelweg zu finden. Mhm. Das ist das, was man über die Zeit lernt, finde ich.
Ich glaube, das Psychologische, da könnte man noch eine ganz eigene Podcast-Folge auch drüber machen, weil da gibt's auch Leute, die zum Beispiel so arschig dann, ohne dass sie selber vielleicht wissen oder ohne dass sie selber gar nicht checken, aber die dann halt in Proben reingehen und direkt meckern und motzen, obwohl die Leute sind, die reingeholt worden sind oder die gerade neu dabei sind, alles schon irgendwie erlebt, alles schon irgendwie bei Freunden mitbekommen. Ja. Und das ist eine ganz, da muss man selber auch eben, ich glaube, die richtige Amount of Empathie auch haben und den Room lesen zu können, um einfach auch zu wissen, wo halte ich meine Klappe, wo sage ich vielleicht auch mal was, wo nehme ich Kritik an und so weiter und so fort. Da gibt's ja ganz, ganz viele.
Voll, Punkte. Aber die psychologische Seite, das ist wirklich mehr, das ist die halbe Miete beim ganzen Live-Spielen, weil ganz viel von den Sachen ist reine Psychologie, weil, sagen wir mal, mit genügend Vorbereitung, glaube ich, kann jeder sich einen Gig drauf schaffen, der jetzt nicht ein komplett Anfänger ist oder der, weiß ich nicht, noch nicht alle Akkorde kennt. Also, aber das, was es dann wirklich ausmacht, ist, wie du psychologisch aufgestellt bist. Ob du mit genügend Selbstvertrauen reingehst oder mit zu viel Selbstvertrauen und so. Mhm. Also, zumindest bei mir merke ich, dass das macht den ganzen Unterschied zwischen einer okayen Show und einer super guten Show.
Ja, ich finde, da ist auch das A und O in die Kommunikation im Vornherein, dass man halt auch einfach weiß, wie kann man sich kommunizieren. Da hatte ich zum Beispiel die Erfahrung letztes Jahr gehabt, weil ich letztes Jahr zweimal die Situation habe, dass ich sehr schnell innerhalb von 2 Wochen und einmal innerhalb von 4 Wochen mir Sets drauf schaffen musste, die technisch sehr, sehr schwierig waren. Und bei der einen Band war ich auch der allererste Gitarrist, der jemals eingesprungen ist für deren Hauptgitarristen nach, ich glaube, 12 Jahren Zusammenspiel.
Gar kein Druck.
Da musste ich, gar kein Druck, genau. Nee, also letztes Jahr war nur Druck oder auch genau die Alkaloid-Geschichte, wo ich dann irgendwann gesagt bekommen habe, so, hey, der erste Show ist in 4 Wochen, aber hey, no pressure, wird als Live-CD veröffentlicht, wird im holländischen Fernsehen übertragen,
wird
im Radio gemacht. Ah. Mit so komplexer Musik, die ich in meinem Leben vorher noch nie so gespielt habe und mit Leuten, mit denen ich noch nie gespielt habe. Naja, aber bei der einen Band, da habe ich dann auch gesagt, weil nach der ersten Probe kam ganz schön heftig Kritik. So, Aber gar nicht Kritik, also immer noch gut gemeinte Kritik, konstruktive Kritik, musikalische Kritik. So, hey, pass auf, dass du hier die Triolen nicht wie punktierte Achteln spielst, solche Geschichten. Aber da hat man gemerkt, dass die Band, mit der ich da gespielt habe, zu drei Viertel aus Musiklehrern bestand. Oh. Weil dann irgendwann im Proberaum die Klatschübungen anfingen,
den Rhythmus besser zu verstehen. Da fängt der Spaß erst richtig an.
Das haben die ganz lieb gemeint, aber ich habe denen dann auch irgendwann gesagt, ey Jungs, ich hab euch echt lieb, ich mag euch echt gerne, aber das tut mich gerade so unter Druck setzen, dass das hilft mir gerade gar nicht. So, und das muss man dann auch kommunizieren, oder man, ich finde, Kommunikation ist dann für ein Bandgefühl auch das A und O. Da habe ich dir auch gesagt, Leute, ich bin der erste Gitarrist nach keine Ahnung was wie vielen Jahren, der da mal für euch einspringt live. Lass mal kurz eine Runde chillen und dann können wir da bei der nächsten Probe morgen noch mal ein bisschen entspannter rangehen. So, weil man muss den Leuten auch vielleicht manchmal auch zeigen, in welcher Situation da ist. Deswegen Kommunikation ist dabei alles das A und O.
Absolut.
Und auch absolut. Auch bei der Vorbereitung an und für sich. Ich sage den Leuten auch, je mehr Informationen ich bekomme von euch, wie ich was zu spielen habe, desto einfacher ist es für mich erstmal. Also wenn ich liebe es, zum Beispiel Tabs zu bekommen. Wenn ich Tabs bekomme für die komplexen Sachen, das ist immer ein Träumchen. Weil raushören, klar, hilft dir vielleicht, die Musik vor allem langfristig gut zu verstehen. Aber ich finde, raushören ist das schluckt Zeit. Für das schnelle Lernen, für das wirklich, ey, du musst jetzt in 2 Wochen den Set drauf schaffen, finde ich das Raushören ein suboptimaler Weg. Wie seht ihr das? Wie steht ihr
dazu? Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr genreabhängig. Also im Metal-Gig, glaube ich, ist wirklich scheiße. Also gerade irgendwie so komplexe Sachen, die du spielst, Alter, das zum Raushören, da würde ich mir auch Tabs wünschen.
Da bist du Tag und Nacht dran.
Ja, voll. Ja. Jetzt in meinen Styles, für die ich gefragt werde, da fände ich es echt komisch, wenn mir jemand Tabs schicken würde.
Okay. Also, ja, bei solchen Sachen, das stimmt. Ja,
da reicht mir meistens schon, wenn es eine Spotify-Playlist gibt. Mehr brauche ich eigentlich nicht.
Okay, das ist cool.
Aber krass,
das
stimmt. Cool. Das ist sehr, sehr, sehr genreabhängig. Ne? Das darf man nie vergessen.
Ja, das stimmt. Wenn ich jetzt oder stellt euch mal vor, ihr geht auf einen Jazz-Gig und jemand schickt dir die Tabs von dem Jazz zu.
Geil, ja.
Strange.
Sehr gut. Ja, das wäre wirklich strange.
So, aber am besten jetzt nicht irgendwie gute Tabs, sondern hier die Tabs, wie sie früher Anfang der 2000er
Ja, geil.
Gab, mit Jesus. Den Axti-Zeichen.
Ja, geil.
Wo du auch gar keine rhythmische Note oder
Notation
hast.
Und am besten auch keine Aufnahme davon.
Jesus.
Wie ist denn das Gear-technisch? Wie bereitet ihr euch denn da drauf vor? Weil ich glaube, das ist so meine, ich sag mal, größte Schwachstelle. Dazu komme ich auch gleich. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel wisst, okay, übermorgen ist eine Show. Was geht da jetzt nicht musikalisch, sondern wirklich gear-technisch so in eurem Kopf durch? Sodass ihr denkt, ah, okay, Vorbereitung, habe ich das, habe ich dies, habe ich jenes. Habt ihr da ein System, wie ihr euer Gear organisiert? Oder wie ist das bei euch, Michi?
Ich schaue, also jetzt zum Beispiel bei Labras Banner, da habe ich mal wirklich ausgecheckt, also ich habe das große Glück, dass ich in 99% der Jobs, wo ich angefragt werde, darf ich echte Röhren-Amps spielen und das mache ich auch. Und ich habe bei Labras Banner dann mir einen Hauptsound ausgecheckt, einen geilen Amp, Gitarre und Pedalboard habe ich mir ausgecheckt. Und geschaut, dass aber für alles muss es ein Backup geben. Also ich habe einen Backup-Amp dabei, ich habe ein natürlich lauter Backup-Kabel, ich habe sogar ein Backup-Pedalboard dabei, was auch dient als wirklich Backup, wenn sogar der Backup-Amp mal ausfallen sollte. Das ist dieses Flyrig, das ich einerseits als reines Pedalboard benutzen könnte, falls irgendwas mit dem Board ist, und andererseits aber auch rein in die PPA gehen könnte. Also ich bin doppelt gebackupt. Ich habe es noch nie gebraucht. Hey, das Main-Setup hat noch nie irgendwelche Muxer gemacht, aber das brauche ich für mein Peace of Mind. Und ansonsten finde ich die große Challenge, dass du dein Gear so vorbereitest, dass es wirklich gig-dienlich ist. Weil ich glaube, das haben wir vielleicht auch schon alle erlebt. Wir machen uns zu Hause im Wohnzimmer ein Wahnsinnskonzept. Ich bin früher mit einem ganz großen Pedalboard durch die Gegend gefahren, mit ganz vielen Effekten drauf. Bis mir irgendwann aufgefallen ist, ja, okay, bei 90% der Gigs spiele ich genau 3 Pedals von diesen 11 Pedals, die auf meinem Board drauf sind. Jetzt habe ich bei Labras Banner ein Mini-Pedalboard. 4 Pedals, also Tuner, 2 Zerrer, Rhythmus-Zerre, Solo-Zerre mit bisschen Lautstärke-Boost und ein Delay für Solo. So, das ist alles. Und ich habe noch meinen Reverb-An-Ausschalter vom Amp. Das ist das ganze Setup, weil wenn du es zu ausgecheckt machst, was ich früher öfter mal gemacht habe, ja, und bei dem Song, bei dem Part drücke ich dann mal da drauf und dann stelle ich noch den Phaser, stelle ich
ein bisschen langsamer.
Genau, und die Hälfte vergisst du natürlich, weil es eine Show ist und bei der Show willst du dich auf andere Sachen konzentrieren oder auch zwangsläufig konzentrierst du dich dann auf andere Sachen, auf Ansagen vom Sänger, okay, wir schmeißen den Song raus, wir machen den jetzt, wir machen die Reihenfolge anders und dein ganzes ausgetüfteltes Konzept aus dem Wohnzimmer funktioniert überhaupt nicht mehr. Also das heißt, dieser Job jetzt bei La Brasbanda, bin ich so rangegangen, mit wie wenig kann ich davon kommen? Also wie wenig Pedals,
das ist gut, ja,
kann ich mitnehmen? Und das hat auch auf der Tour davor, die ich gespielt habe mit Yaris, das war eine Rocktour, da habe ich genau dasselbe Konzept gemacht. Das hat beides mal sich als sehr sinnvoll erwiesen, einfach so wenig wie möglich übers Gear live nachdenken zu müssen. Beides Touren mit jeweils 4 Pedals. Wunderbar.
Cool. Das ist cool. Sehr minimalistisch. Ja. Ja. Wie ist es bei dir, Fabian?
Ja, ich habe eigentlich den umgekehrten Weg. Ich habe damals super minimalistisch angefangen, wirklich nur ein Amp, ein Pedal und alles mit Gitarre gemacht. So, aber irgendwann bin ich mal neugierig geworden und ich probiere halt auch gerne Sachen aus. Mir macht das Spaß, einfach auch neue Sounds zu fahren und so ein bisschen zu experimentieren, wenn es für die Band halt passt. Auch da kommt es darauf an, welche Band. Ich habe zwei Projekte momentan, was da gefragt ist. Und aktuell ist es so, dass ich halt digital unterwegs bin und ich habe tatsächlich so ein Monsterboard mit so einem 12 Switcher und bla bla, mit allem möglichen Scheiß. Mhm. Aber am Ende des Tages benutze ich vielleicht ein Drittel davon, ein Achtel. Aber egal, ich habe diese Option und ich weiß, wenn ich darauf Bock habe, benutze ich das. Das heißt, ich würde auch live nie immer die gleichen Sounds benutzen. Ich mache das immer sehr sporadisch. Es gibt vielleicht Abende, da bin ich zu sehr beschäftigt, überhaupt irgendwie durchzukommen. Die sind relativ selten zum Glück, weil wir eine feste Combo sind. Das heißt, wir kennen uns super gut und wir sind mega Freunde auch. Das heißt, alles ist easy und man kann sich darauf schon mehr oder weniger verlassen, aber das gibt mir halt auch die Freiheit, wenn ich jetzt sage, okay, heute habe ich mal aber Bock auf das Delay in dem Solo oder ich probiere es einfach mal aus, weil es gibt, wenn ich eins gelernt habe in dieser Zeit für mich, es gibt das perfekte Board, gibt es sowieso nicht. Und es gibt auch nicht den perfekten Amp und es gibt True. Auch nie die perfekte Gitarre, sondern es ist immer eine Reise und das finde ich halt geil, dass man da immer was mitnehmen kann. Und letztes Mal ist mir was passiert, da war ich echt sauer auf mich selber, weil ich habe ein komplett neues Setup gefahren und jetzt kommt das Schlimmste, ich hatte einen ganz neuen MIDI-Switcher, den ich mir am Vorabend programmiert habe. Alles hat funktioniert, das Ding ist, du kannst ihn nur programmieren, wenn du ihn mit MIDI am Rechner anschließt. So, ich habe abends alles hier noch bis 11 Uhr oder so alles programmiert und ja, super geil, alles funktioniert, mir eingeprägt, wo die einzelnen Patches sind, so grob. Und dann fahre ich zum Gig, schließe alles an und merke auf einmal, der Switcher schaltet nicht. Ach du Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Beziehungsweise hat er völlig andere Sachen geschaltet. Ich muss irgendwie ein Häkchen falsch gesetzt haben bei dem MIDI-Controller. Ja, am Ende vom Lied, das war echt ein Katastrophenauftritt für mich. Ich habe mich irgendwie durchgemogelt, weil ich habe dann so irgendwie geguckt, dass ich meine Effekte steuern kann, habe dann einen M-Sound genommen und alles ging einigermaßen. Aber das war echt, da habe ich erstmal gemerkt, Scheiße, das ist echt amateurmäßig gelaufen. Also da habe ich mich echt dumm verhalten. Das will ich auch nie wieder machen.
Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du dich da amateurmäßig verhalten hast. Also oder generell, das will ich gar nicht sagen, sondern ich glaube, was dann den richtigen Profi ausmacht, weil diese Dinge passieren den Größten auch. So, ja, dass technisch mal was irgendwie daneben geht, das passiert dir nicht. Ich glaube, wichtig ist, wie geht man dann damit um? Ja, ja. Und wird man panisch und dramatisch und denkt sich, scheiße, und rennt die ganze Zeit über die Bühne und fängt an, noch anderen Leute zu stressen? Oder bist du in der Lage, cool zu bleiben und zu sagen, okay, ey, das ist jetzt das Problem, aber so kann ich das lösen. Ich würde sagen, das ist so einer meiner größten Benefits, weil ich bin ein riesen Chaot. Ich bin der größte Chaot auf dem Herrn, wenn es um Live-Sachen geht. Ich vergesse immer was. Deswegen ist mein Setup auch so minimalistisch wie möglich, dass ich auch nichts irgendwie vergessen kann. Aber wie oft ich in meinem Leben schon auf der halben Strecke zur Probe umgedreht bin, weil ich irgendwie dann doch das Stromkabel, was das Neural DSP und da gibt's auch nur ein Stromkabel für und du kannst dich jedes ansetzen, irgendwie vergessen habe und so Geschichten halt. Und was man dann halt lernt mit der Zeit, ist halt cool zu bleiben. Wie ich zum Beispiel einmal bei einer Megalife-Show in Holland, auf dem Weg nach Holland, merke ich, oh, ich habe mein In-Ear vergessen.
Jesus.
Und wir spielen halt alles mit In-Ear. Und die Jungs wissen es mittlerweile, aber ich habe es halt niemandem gesagt. Ich kannte halt die Songs so gut, dass ich die spielen konnte, ohne dass ich was hören musste. Ich habe einfach irgendwelche Kopfhörer in die Ohren gesteckt.
Hut ab.
Und habe halt einfach gespielt. So, Und das, ich glaube, das ist ja das Wichtige mit Vorbereitung. Kannst du, und das ist so mein Ziel seitdem immer, dass ich die Songs so gut vorbereite, dass ich die spielen kann, auch wenn ich nichts höre. Weil gerade Sound auf einer Bühne ist, auch wenn du In-Ear hast, immer so oft was anderes. Also ich hatte es noch nie wirklich, dass ich ein System hatte, wo ich jedes Mal auf der Bühne denselben Sound, dieselben Einstellungen hatte. Selbst obwohl ich viel digital unterwegs bin und In-Ear und so weiter und so fort. Dann hast du doch noch der Raum, der irgendwie Auswirkungen darauf hat, was auf deinem In-Ear ankommt und wie das abgedeckt ist und so weiter und so fort. Deswegen ich zum Beispiel, wenn ich Songs vorbereite, um nochmal die Vorbereitung auch zu gehen, ich auch gucke, dass ich die spielen kann. Kann ich die nur mit Klick spielen? Kann ich die nur mit Schlagzeug spielen? Also ich frage auch immer Bands, wenn ihr Einzelspuren von was habt, schickt mir das. Ich liebe es, zu Einzelspuren, zu einfach nur Bass zu spielen, zu einfach nur Schlagzeug zu spielen, dass man so die Songs so initialisiert, dass, oder internisiert, dass du halt wirklich die kannst, auch wenn du nichts hörst, wenn du gar nichts hörst, eine scheiß Soundsituation hast.
Das nenne ich mal mega gut vorbereitet.
Weil ich vergesse immer alles. Ich muss mich halt da so vorbereiten, weil wie gesagt, ey, auch so, deswegen, ich versuch's ja so minimalistisch, so Pedal und Amps, komm mir ja nicht ins Haus. Bin ich ja, wie gesagt, I don't trust Tubes, I trust Zeros.
And aber ones. Hast du doch jetzt. So.
Hast du ja, doch. Aber ich würde, auch wenn ich da jetzt ein Amp da hinten stehen habe, das ja auch Spaß macht, das ist ja auch geil. Das ist so etwas, das würde ich nie live verwenden im Leben. Außer ich hätte eine Produktion wirklich, wo ich so viel Geld und so viel Resources hätte, auch in Form von Leuten, die mir helfen, also Stagehands und so weiter und so fort, dass ich den ganzen Kram nicht alleine tragen muss. Aber nee, das muss alles sehr, sehr simpel gehalten werden. Aber genau, die Idee, wie Michi das gesagt hat, auch, dass du halt einen Ersatzrig hast, das finde ich zum Beispiel auch für meinen Fall wichtig. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch bei den Shows, wo ich geflogen bin, hatte ich zwar das FM9 im Koffer, aber habe auch immer den Martin Miller Laney Amp, den ich der von dir habe, Fabian, immer mitgenommen, weil jetzt für die Power-Metal-Geschichten brauche ich auch eigentlich nur zwei Sounds, Rhythmus und Lead. Mhm. Und selbst so ein kleines Pedal-Amp-Ding hat einen Rhythmus und einen Lead-Sound. So, also für Notfall, dass man da immer irgendwie ein Backup hat.
Besonders sehr, wenn sehr du halt weit weg bist, ne?
Genau.
Besonders, ich hatte das letztens, da sind wir irgendwo hingefahren, ich habe meine ich habe so eine spezielle DI-Splitbox, die vergessen, nicht nur das war so ein katastrophaler Tag, dann habe ich irgendein Kabel vergessen und dann habe ich noch meinen Gurt vergessen. Wie kann man seinen Gitarrengurt vergessen?
Ist mir aber auch schon
unfassbar.
Passiert. Ich muss mir auch schon einen Gitarrengurt leihen.
Und dann mussten wir nochmal zurückfahren, es war zum Glück nicht so weit, aber da habe ich mir auch gedacht, boah, was ist denn los mit dir, ey?
Ich habe mir auch vor der La Brass Banda Tour mal einen Rucksack geschnürt, der jetzt immer da mitfährt, wo ich versucht habe, alle Sachen, die ich weil jeder kann Sachen vergessen. Also ich bin da mittlerweile sehr neurotisch vor der Abfahrt, aber ich versuche, dass ich selbst im Falle des Falles überall Dinge hinterlegt habe, die mir den Arsch retten. Also beispielsweise, ich vergesse mal meine In-Ears. Gut, das kann mir nicht passieren, weil die sind beim Techniker. Aber irgendwie, die gehen kaputt. Ich habe irgendwo im Gigbag, in einer kleinen Tasche, sind noch so uralte 90-Euro-Schuhe drin. Oder ich vergesse meinen geilen Kapo, den ich liebe. Ist kacke, aber ich habe noch diese eine Tasche im Bag, wo immer ein Kapo drin ist. Also, dass ich mir zwar selber vertraue, dass alles passt, aber auch einen Contingency-Plan habe, falls Dinge schiefgehen. Auch in dem Rucksack, da sind noch viele Seiten drin, da ist noch ein extra Reparaturset drin mit allem, was man, also mit einem Knipser, mit einem.
Aber kein Lötkolben, den hast du nicht mit.
Das kann ich nicht. Also wenn
irgendwas
gelötet bin, okay, dann glaube ich, muss ich mich vielleicht vielleicht kann das unser Stage-Manager oder einer von den Systemern, aber ja. Aber ich Gott sei Dank, ich habe noch nie einen Gig gespielt, wo irgendwas gelötet werden müsste.
Ach, um Gottes Willen.
Das ist, also ich, ist nicht mir passiert, aber ist einem Freund, der eine Röhrenamp passiert, bei einer Show, der dann aber auch selber Elektriker und Techniker ist. Und das hat mich super, super fasziniert. Röhrenamp kaputt gegangen, der hat gesagt, Justin, spiel mal kurz alleine einen Song, ging hinter die Bühne, hat den Amp gelötet, alles gut, kommt wieder auf die Bühne, fertig.
Fantastisch.
Also ein alter Marshall.
Respekt.
Da dachte ich mir so, ey Junge, du bist echt kein guter Gitarrist. Und manchmal gehst du mir sau auf den Sack, aber Respekt dafür. Das war gerade sau der gute Move. Das war krass. Ja, nee, aber das ist gut, dass du es auch sagst. Was hatte ich nämlich auch mal gehabt, Michi, dass ich mal in einem alten Auto von mir, wo ich sehr viel Platz hatte, habe ich in dem Auto überall Kabel, noch ein Stromkabel oder sonstiges irgendwie versteckt.
Ja.
Dass, wenn ich unterwegs bin, einfach irgendwie immer was Zugriff auf etwas habe. Ja, das ist sehr gut. Habt ihr da Also habt ihr da auch so Koffer, wo ihr wirklich das System habt, hier kommt genau das Kabel hin, etc. Ich habe mir mal versucht, sowas zu machen, dass ich mir aus Schaumstoff dann halt die Formen mit einem Rasiermesser geschnitzt habe, wo ich dann mein Wireless hin tue und so weiter und so fort. Das hat eine Show gehalten und danach ist wieder alles im Chaos gelandet. Wie ist das bei euch? Weil ich bin auch so jemand, weißt du, nach einer Show, du hast halt auch nicht viel Zeit, vor allem wenn du halt nicht Headliner bist, dann musst du halt alles schnell, das muss schnell gehen. Und dann hasse ich es auch zum Beispiel Kabel nervig zu haben. Deswegen finde ich es so geil beim FM9. Du hast 2 Kabel, die du brauchst, oder 3 Kabel, die du brauchst. Fertig. Super schnell aufgebaut, super schnell wieder abgebaut. Wie ist das bei euch? Seid ihr da jemand, der Leute, die ganz genau ihr System das, mit den Kabeln brauchen? Oder
also ich hatte das bei meinem Paddleboard auch so. Da gehen 3 Stromkabel raus und dann halt ganz normalen XLR-Geschichten, die dann aber eh vom Techniker kommen.
3 Stromkabel schon?
Ich habe ein großes Board und ich habe auch noch so ein Multi-Dings hier, diesen Cox oder wie auch immer das Ding heißt. Ich schaue halt, dass alles gut funktioniert, das ist super wichtig, finde ich. Und ansonsten, ja, die üblichen Sachen halt, aber ich habe jetzt keinen speziellen Rucksack. Ich habe irgendwie eine Tasche dabei. Ich habe jetzt auch immer einen Laptop dabei, allerdings durch diese Geschichte, weil wer weiß, weil gerade digital, es ist noch nie was passiert, um Gottes Willen. Da hatte ich mit Röhrenamps bisher mehr Stress, aber man weiß nie. Ne? Und besonders, wenn du halt weit weg bist. Das heißt, den habe ich immer mit. Ja, und halt so Seiten sind super wichtig. Kabel, immer mindestens 1 oder 2. Auch Patchkabel sind auch wichtig, wenn du ein Paddleboard hast. Batterien, wenn man sie braucht. Ich brauche keine, aber sollte man auch immer dabei haben, finde ich. Einen zweiten Tuner ist auch immer praktisch. Oder Batterie für den Tuner, das ist super wichtig. Was nämlich auch geil ist, mir ist das letztens auch passiert, mit dem TC Electronic Tuner, den ich sehr liebe. Diesen Headstock Tuner, obwohl der ja immer so gerne verschrien ist, sieht halt auf der Bühne scheiße aus. Weiß ich. Ich habe ihn trotzdem dran. Und da ist mir letztens hinten die Kappe, da ist so eine kleine Schraube, die ist dann abgebrochen und der Tuner hat nicht mehr funktioniert. Ist natürlich ärgerlich, deswegen immer einen Ersatztuner dabei haben.
Also bin ich auch absoluter Oberneurotiker. Also was das Packen angeht, diese gerade Abende vor einem Gig, wo ich selber noch viel packen muss, also ich habe mein System, wie ich Kabel in Gigbags tue, das ist kein gechecktes System im Sinne von, dass ich da irgendwelche Schaumstoff Förmchen habe, aber ich pack's immer gleich und wenn es mal die Dinge nicht an ihrem Platz sind, dann drehe ich total durch. Also ich kann nicht irgendwie das Instrumentenkabel mal in einen anderen Koffer tun, auf gar keinen Fall, weil ich kontrolliere es dann noch 2-mal und dann kriege ich endlich den Koller, weil das Kabel jetzt auf einmal nicht an seinem angestammten Platz ist. Also
ist eigentlich gut.
Ist eigentlich perfekt. Genau, und du findest alles sofort. Ne? Und
genau, du weißt sofort, wo was ist.
Ja. Und ich kann, weil ich wirklich, glaube ich, am Vorabend wird's kontrolliert, dann vor der Abfahrt wird's nochmal kontrolliert. Ich weiß nicht, warum ich da so eine Neurose entwickelt habe. Aber ich kann mit Stolz sagen, seit 2 Jahren habe ich nie wieder beim Gig irgendwas vergessen.
Cool. Sehr gut. Vielleicht sollte ich da auch ein bisschen neurotischer werden, weil bei mir ist genau das Gegenteil. Ich habe dann das Kabel irgendwo im Auto rumfliegen, das Kabel irgendwo im Rucksack, dann in meiner Jackentasche finde ich auf einmal, ach, hier ist das Patchkabel für das Wireless. Boah. Ach so.
Ich habe so ein Trauma von, ich habe vorletztes Jahr einen Gig gehabt beim New Pop Festival mit Moskena und das war voll, also ich habe mich so drauf gefreut, weil das so ein geiles Festival ist und du spielst in diesem wunderschönen Theater da in Baden-Baden und da war ich der Oberneurotiker bei der Vorbereitung, alle am Vorabend alle Gitarren geputzt, gestriegelt, beseitet, alles und alles total neurotisch gepackt und dann fahre ich zum Gig und beim Gig fällt mir dann auf, dass ich einfach die Akustikgitarre, die ich fürs Hälfte vom Set gebraucht habe, einfach auf dem Wohnzimmertisch habe liegen lassen.
Oh nein,
also shit. An jedes Kabel habe ich 3-mal gedacht und in ihr ist so diesen ganzen kleinen Scheiß, aber da ist mir einfach so was richtig Riesiges, da hat mein Hirn gar nicht dran gedacht, dass man auch so was Fettes verlieren könnte, so. Und da ist mir so das Herz in die Hose gerutscht und bin dann wie so ein gestörtes Hühnchen übers Festival gerannt und hab geschaut, ob ich mir von irgendwem eine Akustikgitarre organisieren kann, weil ich musste sogar am Nachmittag vor der großen Abendshow noch eine Akustikshow spielen, also eine kurze und dann abends noch irgendwie 4 Songs mit der Akustik, boah, also wie mir da das Herz in die Hose rutscht ist, das will ich nie wieder erleben. Ja, also es ist im Nachhinein eine super lustige Story. In der Situation selber war es grauenvoll, weil es vor allem auch noch meine schöne Martin alles ausgecheckt, die ganzen Sounds, und der Gig wurde auch noch übertragen im SWR, Fernsehen, Radio.
Geil.
Jesus. Scheiß. Und dann irgendwo so eine Akustik-Gitarre aufgetrieben, die noch wirklich in den letzten 5 Minuten vor dem Akustikset noch neu beseitet, wie ein Wahnsinniger die Saiten gezogen, dass das Tuning hält und so. Und Alter, das will ich einfach nicht mehr erleben. Nee.
Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, manchmal muss man so Erfahrungen machen, damit man dann neurotisch wird. Weil ja, ich bin zum Beispiel auch neurotisch, wenn es ums Fliegen geht, dass ich wirklich Tickets, Pass, alles doppelt und dreifach irgendwie in der Möglichkeit habe. Weil ich habe nämlich mal tatsächlich meinen Pass vergessen und wäre fast in den Flug nicht reingekommen. Ja. Hab an alles gedacht, ist auch schon jetzt 20 Jahre her oder fast über 18 damals. Und bin dann aber irgendwie im Bus zum Flieger hin, ist mir aufgefallen, ich habe den Pass vergessen und konnte den dann noch schnell irgendwie holen, aber an alles gedacht, nur an den ich, deswegen bin ich da auch, wenn ich irgendwo hinfliege, doppelt und dreifach, da checke ich alles. Vielleicht muss man diese Erfahrung erstmal machen oder diesen Stress auch erstmal bekommen. Aber gute Story, apropos Erfahrung, dann lass uns doch die Podcast-Folge mal ein bisschen beenden mit noch ein paar lustigen Stories, wo wir vielleicht chaotisch oder wo wir ganz merkwürdige Sachen auf der Bühne erlebt haben, aufgrund von vielleicht falscher Vorbereitung oder zu verkopfter Vorbereitung. Fabian, hast du da was, wo du sagst, okay, da ist dir mal was an der Live-Show passiert?
Ja, das ist mir tatsächlich mal passiert. Nie wieder. Tatsächlich, weil ich ja 2 Bandprojekte habe und in einem Bandprojekt stimmen wir alles einen halben Ton tiefer. Dem anderen nicht. So, dann habe ich aber bei dem Bandprojekt mich leider vertan und die falsche Gitarre mitgenommen. Und die Gitarre hat leider auch ein Tremolo. Und dann stehst du halt dann da, fuck, und merkst dann, bevor es losgeht, beim Soundcheck, Scheiße, es war zum Glück beim Soundcheck, merkst du, hä, warum passt das denn nicht? Ach du Scheiße. So, und dann musste ich mich erstmal verkriechen und dann schnell halt Tremolo und zack und hier umstimmen. Und da ist natürlich das ganze Setup dann auch im Arsch vom Tremolo und das ist nicht so eine geile Erfahrung, wird mir nie wieder passieren.
Da ist dann die digitale Welt zum Glück gnädig, dass du da mit einem Knopf alles transponieren kannst.
Ja, leider habe ich zumindest. Ja, mittlerweile habe ich sowas, aber da hatte ich sowas noch nicht. Deswegen ist es schwierig.
Scheiße. Okay, das könnte ich auch schnell passieren. Bei dir, Michi, ist da was Ähnliches auch nochmal passiert,
wie jetzt die Story, die du erzählt hattest? Ich habe mir sinnloserweise einen zweiten Amp gekauft mal. Also Stories, die ich war mit Jahres auf Tour mit dem Rocksänger letztes Jahr und wir haben geprobt, alles fein und auf einmal habe ich aber immer wieder so unregelmäßige Ausfälle bekommen vom Sound. Der Sound war einfach also als ob der Amp kaputt war. Da habe ich den Amp zum Servicemann gebracht, der hat keinen Fehler gefunden und dann ist mir der aber bei der letzten Generalprobe ist es wieder passiert. So bei ein paar Songs ist einfach der Sound so. Ansonsten hat super geklungen. Ich war so, fuck, was mache ich jetzt? Und ich hatte zu dem Zeitpunkt Geld gespart für ein neues MacBook, weil das fällig geworden war irgendwann. Und da habe ich gesagt, okay, Leute, es hilft nichts. Wir haben unsere erste Show in Frankfurt. Wir gehen davor schnell zum Session Music. Da muss ich mir nochmal so ein Soldano SLO 30 kaufen. Einfach ein Backup-Amp. Es hilft ja nichts. Dann muss ich da umschalten. Und dann hatte ich diese, also es sah super nice aus. So 2 Soldano-Tops übereinander,
ja, also das sieht schon
Optik, geil aus. Die Optik war schon wert. Und dann ist es aber bei der ersten Show auch nochmal passiert, auch mit dem anderen Amp. Und irgendwas ist mir aufgefallen, oh Jesus, es lag einfach an der Stromversorgung vom Pedalboard. Du darfst einfach nicht, dass ein digitales Delay an dieselbe Stromquelle hängen, wenn es nicht galvanisch getrennt ist, an dieselbe Stromquelle hängen wie dein Serra. Weil ich hatte ja dieses Mini-Pedalboard und ich dachte, das reicht absolut aus, wenn ich es mit einem iSpot, mit diesem einen Netzteil, die Pedals Daisy Chaine. Und es war mein erstes kleines Pedalboard. Und dieser ganze Fehler kam aus dieser Stromversorgung, nicht aus dem Amp. Sondern habe ich aber 2500 Euro ausgegeben, nochmal, um mir noch ein SLO 30 zu holen. Naja, aber, so, also ich glaube, das war der teuerste ja. Schwachsinn. Aber die Optik war es wert.
Absolut.
Geil. Einfach für die Bühnenoptik.
Ja, es war wirklich extrem dumm, vor allem weil das einfach mit, wenn ich ordentlich getroubleshootet hätte, wirklich jeden Teil der Kette einzeln separat getestet hätte, dann hätte ich den Fehler schon gefunden, aber dadurch, dass es sich so angehört hat, wie ein Amp, der kaputt geht, bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass das Pedalboard sein könnte. Es klang einfach wirklich wie wenn dir ein Amp irgendwie Sicherung rausfliegt oder Röhre abschmiert oder so. Und das, da war ich mir in meiner Arroganz so sicher, dass ich, ja, das höre ich, dass das der Amp ist, dass ich einfach nicht auf die, ich meine, ein gescheites Netzteil zu kaufen hält maximal 100 Euro oder 150 Euro gekostet. Ja, versus dir erstmal einen zweiten Amp kaufen.
Geil. Ja. Geil. Komm, gib's doch zu, du wolltest einfach nur einen zweiten Amp haben und nicht das MacBook. Du hast doch nur...
Ja, ein bisschen geil war schon, ja.
Ja, aber genau, das sind so die kleinen Dinge, auf die kommt man da doch erstmal nicht. Oh. Und dann, wie Fabian auch schon mit dem MIDI-Ding gesagt hat, dann bereitest du dich am Abend drauf vor und alles funktioniert. Und dann wegen einer Kleinigkeit, ich hatte das mal gehabt bei einer Show, dass ich habe gespielt und ich hatte zwei neue Ibanez-Gitarren, die hatten auch beide Floyds, oder halt nicht Floyds, aber halt das Trem, ich darf ja nicht Floyd Rose dazu sagen, ist ja kein Floyd Rose, aber auf alle Fälle klang irgendwann alles mega verstimmt und ich ging gucken im Tuner und denk mir, es klang nicht verstimmt, aber der Tuner hat mir gesagt, du bist total verstimmt. Und ich dann hab rumgetunt, dadurch alles noch schlimmer gemacht und dachte mir, okay, vielleicht ist es hier die Hitze, weil es war ein sehr heißer Raum und die Trems halten das nicht aus mit dem heißen Raum und hab gewechselt die Gitarren und irgendwann bin ich dann auf die Flying V vom anderen Gitarristen übergegangen, weil die hatte eine normale Brücke, aber da war auch alles komisch verstimmt, aber es hat dann irgendwie funktioniert und ich hab gedacht, scheiß auf, keine Ahnung, wird schon irgendwie klappen. Und nach der Show ist mir aufgefallen, oh, das Stimmgerät, das war nicht auf 440 Hertz eingestellt, sondern es war irgendwie auf 443 Hertz eingestellt. Und irgendwie bin ich da, das war bei dem Camper noch, der hatte dann halt, du hast da so einen Drehknopf für die Herzanzahl, bin ich irgendwie mit dem Arsch dagegen gekommen und hab irgendwie das verstellt.
Okay, aber wer nicht gemerkt. Wer kommt auf sowas? Wie soll sowas kommen? In der Hitze des Moments. Das geht einfach nicht.
Du lernst auch sowas. Seitdem man immer, wenn was komisch ist am Tuner, gucke ich immer sofort, bist du auf 440 Hertz eingestellt.
Ja, macht's.
Aber deswegen, da muss man echt erstmal die Shows machen und dann lernt man daraus.
Man muss jeden Fehler einmal gemacht haben. Das ist einfach so.
Manchmal sind es die Dinge, an die du niemals denken würdest. Das ist wirklich so.
Im April ist mir der große, große Albtraum passiert, von dem ich manchmal geträumt habe und der ist dann wirklich wahr geworden. Oh. Und das war ein Problem wegen fehlender Kommunikation. Da musste ich dann auch ein YouTube-Video draus machen. Und zwar habe ich mit Rhapsody, wir haben ein Festival geheadlined. 3000 Leute, super geile Stimmung, super geile Erfahrung. Es war ein super schöner Moment, aus der Bühne raus, also auf die Bühne rauszukommen und zu spielen. Wir spielen, spielen, spielen. Irgendwann sagt der Sänger einen Song an und ich gucke die Band an und denke mir, bitte was? Den Song, den habe ich nicht vorbereitet. Und ich habe nämlich die Nachricht, dass dieser Song mit reinkommt, in WhatsApp übersehen.
Jesus!
So, die ganze Zeit, der Song fliegt raus und dann auf einmal, ja, wurde eine neue PDF mit der neuen Setlist geschickt und die habe ich nicht gesehen oder nicht richtig realisiert und da stand der Song drin und dann stehst du da erst und denkst mir, bitte was? Ich habe den Song schon mal gespielt, so ist es nicht, aber es ist über ein halbes Jahr her gewesen. Aber ich musste mir dann ganz schnell, überlegen, okay, du hast jetzt drei Möglichkeiten, wie du mit der Situation umgehst. Möglichkeit Nummer eins, du tust so, wie als ob irgendwas mit deinem Equipment nicht stimmt, gehst hinter die Bühne und fängst halt irgendwas stimmt nicht.
Und fängst an zu weinen.
Ja. Genau. Option zwei ist, du ziehst halt einfach dein Volume runter und tust so, wie als ob du spielen würdest. Oder Option drei ist, ey, komm, you know your theory, you know your technique, komm, das kriegst du irgendwie schon hin. Und hab dann auch wirklich im Moment versucht, das irgendwie noch zu wingen. Und es hat noch geklappt. Also dann gewusst, okay, das Main Riff, schneller Song, fängt an mit einem wirklich schnellen Riff. So, dann wusste ich, okay, das war frühgig, scheiß aufs Riff, das spielt der andere Gitarrist, spiel einfach A-Seite, dann spielst du das, was der Bassist macht, dann bist du wenigstens richtig. Die Strophe und der Chorus waren zum Glück ziemlich einfach und eingängig. Und im Chorus habe ich mir überlegt, scheiße, okay, gleich kommt das Solo. Das kannst du auch nicht improvisieren, das ist nämlich harmonized mit dem anderen Gitarristen zusammen. Und dann habe ich auch schnell überlegt, ich wusste ja ungefähr grob, wie es ging. Okay, es fängt auf der Quinte an. Es geht da, Quinte auf Grundton. Und dann schnell überlegt, und es hat irgendwie geklappt. Die Leute im Publikum haben gesagt, es ist dir nicht aufgefallen. Ich habe mir innerlich gedacht, das spielst du da jetzt gerade für eine Grütze zusammen. Irgendwann kam auch so Sweeper Patches, da dachte ich mir, nee, die kann ich jetzt nicht spielen, mach Bluesbending. Bluesbending funktioniert immer. Geil. Bending von Septim auf 1 funktioniert immer. Kannst du nichts mit falsch machen. Aber das war wirklich so ein Horrormoment. Da dachte ich mir, leck mich alle am Arsch. Und seitdem, wenn in der WhatsApp-Gruppe irgendwie eine Setlist rumgeschickt wird, die drucke ich mir dreimal aus und hänge sie mir echt nachts über mein Bett, dass ich da bloß nicht verpenne, wenn da irgendein Song reinkommt, den du nicht vorbereitet hast. Man lernt echt aus den Erfahrungen. Ja. Ich glaube, das können wir hier als Abschluss mitnehmen. Ihr könnt euch so gut vorbereiten, wie ihr wollt. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man sich vorbereiten kann. Weißt du, die Songs kennen, die Harmonielehre kennen, eure grundlegende Technik, sich mit dem Gear auseinandersetzen. Aber es wird immer irgendwas passieren. Aber nehmt euch das nicht so zu sehr auf das Herzen, nehmt nicht die Last zu sehr an, ärgert euch nicht zu sehr drüber, lernt daraus und dann wisst ihr fürs nächste Mal Bescheid. Weil man weiß nie, was auf der Bühne passiert. Und auf der Bühne kann so viel passieren. Es ist wie im Schlachtfeld. Es kann so viel passieren.
Kannst dich so gut vorbereiten, wie du willst.
Es ist brutal, genau. Ja. Es ist wie in den Ring zu gehen. Irgendein MMA-Fight zu machen. So fühlt es sich an, auf der Bühne zu stehen.
Alles, was schiefgehen kann, wird schiefgehen.
Ja. Genau. Korrekt. Das ist ein guter Titel für diese Podcast-Folge. Ja. In diesem Sinne bedanke ich mich viel mal fürs Podcasten. Danke, Michi, dass du mal wieder Gast hier zu unserer
Sendung
bist. Danke.
Gerne bald wieder. Und sag doch mal Bescheid, wo bist du denn jetzt noch so herum unterwegs für die Zuhörer, dass die auch wissen, wenn sie Bock haben, den Michi mit Labras Banda zu sehen, was steht da als nächstes an?
Ja, dann können die eigentlich, wir fahren jetzt noch einmal nicht durch ganz Deutschland, aber wir haben jetzt, ich glaube, Saarburg und Salzgitter ist jetzt an dem Wochenende dran und dann noch viel in Süddeutschland und wer es dieses Jahr nicht mehr schafft, es gibt nächstes Jahr im späten Februar dann eine Clubtour, die auch durch ganz Deutschland und auch ein bisschen, ich glaube, Italien, Österreich und auch Tschechien geht.
Geil. Sehr, sehr, sehr cool. Dann kann man das auf alle Fälle wahrscheinlich bei der Labras Banda Internetseite nochmal nachschauen.
Absolut.
Oder Instagram, Social Media Seiten. Dann gucke ich auch mal, halt auch mal ein Auge offen, ob ihr hier im Frankfurter Raum unterwegs seid. Dann gehe ich da auch gerne mal vor. Guck mir das gerne mal an.
Ja, ich glaube, Frankfurt Batschcup ist
genau,
dabei.
Genau, die Batschcup in Frankfurt. Ja, sehr cool, sehr cool. Dann werde ich das auf alle Fälle mir mal zu Genüge führen. Und besten Dank, Fabian. Ja, ich sag Bescheid.
Unbedingt Bescheid, ja.
Mach ich. Besten Dank, Fabian. Besten Dank, Michi, fürs Podcasten. Danke fürs Zuhören. An alle Zuhörer da draußen, wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann geht auch gerne bei Spotify oder iTunes vorbei und gebt eine 5-Sterne-Review ab. Vielleicht auch einen netten Kommentar. Auch gerne einen bösen Kommentar. Finden wir alle gut. Und schaut auch gerne in unserem Discord-Server vorbei und natürlich die Umfrage nicht vergessen. Wie gesagt, die läuft noch ein Jahr lang, nutzt die ausgiebig. Diese 300 Euro sollen gut investiert sein. Das war auch wieder so ein Moment, wo ich mir danach dachte, oh Mann, Justin, so, du Idiot. Alles klar, in diesem Sinne, viel Spaß beim Üben. Auf Wiederhören. Ciao.
Ciao.
Ciao.